Ja, für dieses Jahr fängt es ja an, in Psalm 26, verschaffe uns Recht. Ja, verschaffe uns Recht. Lass uns doch mal gucken, Psalm 26. Schaffe mir Recht, o Herr, denn ich bin in meiner Lauterkeit gewandelt. Und da stoppe ich immer erstmal und dann denke ich, bin ich denn in seiner Lauterkeit gewandelt? Kann ich denn jetzt rufen, Herr, verschaffe mir Recht, bin ich in seiner Lauterkeit gewandelt? Und da muss ich sagen, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und diese neue Schöpfung in mir, die wandelt in Lauterkeit, oder? Und deshalb kann ich sagen, ja, ich bin in der Gerechtigkeit gewandelt, die vor Gott gilt. Er hat für mich die Gerechtigkeit erwirkt und ich lebe in ihm und er lebt in mir und ich wandle in seiner Gerechtigkeit. Und dann kann ich auch in der Lauterkeit wandeln, die von Gott erwartet wird. Aus mir heraus schaffe ich das nicht, ja? Aus mir heraus schafft es kein Mensch. So, und da müssen wir auch wirklich in der Wahrheit bleiben. So, wir müssen sehen, es ist Gnade. Es ist die Gnade, die uns wandeln lässt in seiner Lauterkeit. Und die schaffen wir nicht, wenn wir uns auch so sehr anstrengen. Und Luther hat erkannt, er hat sich selbst kasteit. Und er hat immer wieder gemerkt, da ist irgendwie noch Sünde in mir. Da ist Neid, da ist Eifersucht, da ist Missgunst in mir. Und dann war er da und hat sich selbst kasteit. Und irgendwann hat er gemerkt, ich bin durch Gnade gerettet. Es ist die Gnade, die uns rettet. Amen. Es ist die Gnade, die uns hält. Es ist die Gnade, die in uns wirkt. Die Gnade Gottes. So, und diese Gnade erwirkt, dass er unsere Gerechtigkeit geworden ist. Und dann wandle ich in der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Denn ich bin in deiner Lauterkeit gewandelt, nicht mal in meiner. Hier steht in meiner und da stolper ich jedes Mal drüber. Da denke ich, nee, in meiner, ich habe gar keine Lauterkeit. Ich bin in der Lauterkeit Christi, wandle ich, ja. Ich weiß nicht, ob das falsch übersetzt ist, aber da komme ich jedes Mal, denke ich, das stimmt nicht. In meiner Lauterkeit. Amen. Und dann wandle ich in der Lauterkeit Jesu Christi und habe mein Vertrauen auf den Herrn gesetzt. Ich werde nicht wanken. Ich werde nicht wanken. Das ist eine Aussage, die wir einfach proklamieren. Ja? Weil im natürlichen Wankels bist du immer mal am Wanken. Aber wir proklamieren das. Und Worte haben Kraft. Und ich proklamiere, was Gott sagt. Und ich soll nicht sagen, was der Teufel sagt, sondern ich sage, was Gott sagt. Und deshalb sage ich, ich wanke nicht. Ich stehe auf dem Wort Gottes. Ich halte fest, was Gott zugesagt hat. Und ich wanke nicht. So, und wenn ich dann so lese, verschaffe mir Recht, dann werde ich immer wieder erinnert an Lukas 18. Und da sagt Jesus ein Gleichnis. Jesus sagt dieses Gleichnis. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Hier spricht Gott, Jesus ist Gott, ja. Gott spricht hier zu uns, dass wir nicht nachlässig werden sollen, sondern dass wir ausharren sollen im Gebet. Dass wir nicht aufhören sollen. Dass wir uns festbeißen wie ein Terrier am Wort Gottes. Und so, das ist, was ich so im letzten Jahr sehr gelernt habe, wo ich gesagt habe, ich will nicht zum Arzt. Ich beiße mich fest an deinem Wort. Aber das gilt jetzt nur mir, was ich gelernt habe, okay? Wo ich wirklich geschrien habe zu Gott und habe gesagt, ich will nicht wanken. Ich will nicht aufhören. Ich will es erleben, was dein Wort sagt. Ich will es erleben, dass das die Wahrheit ist. Du hast gesagt, du sandest dein Wort und machtest sie gesund. Und deshalb bist du der Herr, mein Arzt. Ich beiß mich fest an diesem Wort. Du hast gesagt, wenn sie mich lieben, von ganzem Herzen meine Worte halten, dann bist du der Herr, mein Arzt. Und ich brauche keinen anderen Arzt. Ich beiß mich fest an diesem Wort. Ich beiß mich fest, was in 2. Mose 15 steht. Ich beiß mich fest daran. Und du wirst keine Krankheiten auferlegen, die du der Welt auferlegst. Denn du bist der Herr, mein Arzt. Wir müssen das Wort Gottes kennen. Und das ist das Bündnis, was wir mit ihm haben, wo ich letztens auch drüber gesprochen habe. Er hat Bündnisse mit uns gemacht. Er hat gesagt, das ist mein Bund. Und wenn ihr mein Blut trinkt und mein Wort, mein Wort ist auch das Brot des Lebens. Ja? Wir essen sein Wort, wir essen sein Brot, wir essen ihn in uns auf und das ist das Brot des Lebens. Und sein Wort ist die Wahrheit. Er möchte, dass wir jetzt lernen, festzuhalten an seinem Wort, festzuhalten an dem, was er gesagt hat, dass wir wissen, was es bedeutet, ein Bündnis zu haben. Wisst ihr, ich habe letztens von einem Satanisten gehört, der zum Glauben gekommen ist. Und er sagte, wenn die Christen doch mal rallen würden, was für ein Bund Gott mit ihnen gemacht hat, dann würden das ganz anders aussehen in der Christenheit. Dann würden wir stehen auf dem Wort und wir würden nicht wanken. Und Zeichen und Wunder würden geschehen. Und das hat mich beschämt und ich habe gedacht, ja, wir lassen viel zu schnell los, wir halten für wahr, aber für wahr halten ist nicht glauben. Für wahr halten ist nicht glauben, okay? Sondern wir halten fest an seinem Wort. Wir verinnerlichen sein Wort. Und hier sagt er, um zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden, alle Zeit zu beten, betet ohne Unterlass. Sonst kannst du es nicht. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Da grüble ich schon ganz lange drüber. Wenn er auch schon lange zuwartet, also dass wir auch warten müssen, ausharren müssen, festhalten müssen, auch wenn es lange dauert, heißt es eigentlich. Und dann steht aber, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Das ist so wie paradox. Wenn man auch lange warten muss, er wird uns aber schnell Recht schaffen. Ja, das ist wie so ein Paradox. Da grübel ich schon seit 30, 40 Jahren drüber, über dieses Paradox. Und da denke ich, es heißt einfach, er lehrt uns auszuharren, festzubeißen am Wort. Und wenn wir das gelernt haben, dann geht es ganz schnell. Ja? Wenn wir das gelernt haben, wenn wir gelernt haben, festzuhalten, wir beißen uns fest wie so ein Terrier. Wir lassen nicht los. Wir sagen, Herr, verschaffe uns Recht, du gerechter Richter. Und er sagt, boah, sonst könnte die Witwe mir was antun. Und Gott sagt, so sollen wir sein, wie diese bittende Witwe. Wir sollen nicht, Herr, Gnade, oh Jesus, danke, dass du mich erlöst hast. Und dann ist dieses Symptom immer noch da. Und dann sagst du, danke, ich habe gehört, ich soll immer nur Danke sagen. Aber hier steht etwas, wow, beiß dich fest ans Wort Gottes. Hier steht etwas von einem Krieger. Hier steht etwas von dem, was die meisten Christen nicht wollen, was die meisten Christen überhaupt keinen Bock zu haben, festzuhalten, nicht loszulassen, immer wieder zu sagen, verschaffe mir Recht, denn ich komme auf der Grundlage deines Wortes. Du hast gesagt, durch deine Wunden bin ich geheilt. Punkt. Ausrufungszeichen. Du hast gesagt, ich komme nicht auf der Grundlage von meinen Gedanken, sondern diese Grundlage ist das Wort Gottes. Du hast gesagt, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und er hat gesagt in Sprüche, sein Wort ist Heilung für den ganzen Leib. Da steht nicht, geh zum Arzt, hol dir eine Tinktur. Da steht, sein Wort ist Heilung für den ganzen Leib. Ja? Aber weil wir das nicht glauben, weil wir das nicht ernst nehmen, rufen wir den Arzt an. Und ich war auch schon gewillt, weil diese Schmerzen hörten nicht auf und es kam immer wieder. Und dann habe ich auch schon den Arzt angerufen, da war dann die Maschine dran und sagte mir, dass die nur zweimal in der Woche Sprechstunde haben. Und da dachte ich, ja danke Herr, ich weiß, ich soll mich festbeißen an deinem Wort. Halleluja. Und dann liege ich auf dem Boden und heule und schreie, verschaffe mir Recht. Ja, denn ich denke, was auch Jutta sagt, wir sind in so einem Geburtskanal und wir sollen etwas hervorgebären, was das Volk Gottes verloren hat. Heilung gehört seinen Kindern. Heilung gehört seinen Kindern. Wir haben gestern eine Nachricht aus Indien bekommen, oder Bernd hat die schon länger bekommen, aber er hat ja gestern in unserer Besprechung gezeigt, dass eine Frau, die wir auch kennen aus Indien, die hat Diabetes bekommen und der Fuß, der ist sowas von zerstört. Sowas von zerstört. Und Moses bittet darum, dass wir Geld schicken, damit sie operiert werden kann. Und in mir hat sich alles getreten. Ich habe gedacht, das ist nicht, weißt du, wenn wir Geld schicken, dann wird der Fuß operiert. Aber die Diabetes ist damit nicht geheilt. Und wir müssen an die Ursache. Und dann wird mir schlecht und dann schreie ich zu Gott. Ich sage, Herr, wir brauchen jetzt diese Heilungssalbung. Und dass wir auch von hier nicht Geld schicken, sondern von hier die Salbung rüberschicken, dass diese Frau vollkommen geheilt ist. Amen. Dass diese Frau frei ist von Diabetes, der Fuß einfach zusammenheilt und wir sehen, wie sein Wort sich erfüllt. Ich bin müde, Gelder zu schicken, sagen, das ist Barmherzigkeitsdienst, ich schicke Gelder, schickt sie ins Krankenhaus. Das ist nicht meine Vision. Ja, meine Oma hatte die Idee, ich sollte Krankenschwester werden. Und ich hatte die Idee, ich will aber heilen. Ich will nicht pflegen, ich will heilen. Ich will heilen. Und Christus in mir ist der Heiler, oder? Er ist der Heiler. Und wir müssen jetzt lernen, wieder zu glauben. Wir müssen lernen, das zu sehen, was er getan hat. Alle, die zu ihm kamen, alle. Er hat alle geheilt. Da ist nicht einer gekommen, den hat er weggeschickt und gesagt, nee, das ist mir zu schwer. Der hat nicht einmal gesagt, nee, da müssen noch all deine Blutslinien gereinigt werden. Das hat er nicht gesagt. Er hat geheilt. Er hat geheilt. Und da will ich hin. Ich will wieder in den Glauben. Ich will in dieses Vertrauen. Ich will seine Wunder sehen. Und da beiß ich mich fest. Da beiß ich mich fest und sage, Herr, das wird jetzt ein anderes Jahr. Alle, die in die Jesusgemeinde kommen und wir beten, wird geheilt werden. Alle, die hier Hilfe suchen, werden geheilt werden. Denn das ist, was dein Wort sagt. Und es wird nicht nur besser, sondern sie werden geheilt. Sie werden geheilt. Und wir laufen nicht mehr zu den Ärzten, weil das jetzt ein Ende hat, sondern wir laufen zu dem, der Arzt ist, der uns geschaffen hat, der uns gemacht hat, der kann uns reparieren. Er hat ein Ersatzteillager da oben Und diese Frau, da hilft gar nicht, keine OP, die braucht neue Füße. Und das ist mein Gebet, Herr, für Israels Frau, Herr. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Aber das ist mein Schrei. Diabetes hat zu weichen im Namen Jesu. Und jede Entzündung und jeder Fluch ist gebrochen im Namen Jesu. Und Israels Frau wird jetzt geheilt und die Füße werden erneuert. Sie werden vollkommen wiederhergestellt. Israels Frau wird nicht ins Krankenhaus gehen, denn du bist der Herr, unser Arzt. Du bist der Herr, unser Arzt. Ja, lass uns einfach mal ins Horn stoßen. Nach Indien hin, das ist, glaube ich, da Südosten. Halleluja! Dein ist die Macht, Jesus. Dein ist die Kraft. Dein ist die Herrlichkeit. Und wir lassen dich nicht, es sei denn, du segnest uns. Wir wollen deine Wunder sehen. Wir beißen uns fest. Du bist dasselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Wir wollen deine Wunder sehen. An Israels Frau. Und wir wollen eine gute Nachricht hören, dass wir kein Geld schicken brauchen. Sie ist geheilt. Sie ist geheilt. Halleluja. Amen. So will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird ihr seinen Auserwählten Recht verschaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Also da ist ein Tag und Nacht rufen, das heißt unaufhörlich, das heißt ausharren. Das heißt, ich habe schon mal gebetet und er hat nichts getan und dann gehen sie weg und gehen zum Arzt. Ich habe schon mal gebetet, habe auch für mich beten lassen. Hier steht, die Tag und Nacht rufen und nicht aufhören. Die anklopfen und nicht aufhören zu klopfen. Die sagen, verschaffe mir Recht. Verschaffe mir Recht. Wir sind ein lasches Volk. Wir sind ein Volk, das gelernt hat, da ist ein Arzt, der gibt uns für Wehwehchen irgendwas. Wir brauchen gar nichts machen, wir gehen nur hin, ein bisschen Schluck und weg ist es. Und Gott hat gesagt, ich will Krieger aus euch machen. Ich will Krieger aus euch machen. Ihr sollt lernen, dass mein Wort wahr ist. Sollte ich euch nicht Recht verschaffen, die ihr Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Es ist kein Glauben mehr in der Ekklesia. Es ist kein Glauben mehr in dem Reich Gottes. Da ist kein Glauben mehr. Die Inder, die schreiben, schick uns Geld, damit wir sie ins Krankenhaus schicken. Wo ist der Glaube? Wo ist der Glaube? Als Corona-Zeit war, wir kamen zu einem Pastorentreffen und die kamen, ich will sie in den Arm nehmen und machen so oder zeigen mir ihren Fuß. Ich sage, habt ihr einen Knall oder was? Wo ist denn euer Glaube? Wollen mich in den Arm genommen werden, machen den da oder machen, komm, mach hier. Ist er, habt ihr einen Knall oder was? Und danach sind wir nicht mehr hin. Wo ist denn euer Glaube? Hallo? Und mit Maske rumlaufen und dann noch den machen. Hä? Wo ist denn euer Glaube? Werde ich denn den Glauben finden, wenn ich komme? Ich glaube, dass das Kommen Jesus sehr nahe ist. Und er möchte diesen Glauben wiederfinden. Und er ist dabei, uns Glauben zu lehren. Er ist dabei, uns wieder zurückzubringen zu dem Ursprung. Ja, zum Pfad der Urzeit. Jesaja, das passt gut dazu, 62, da steht, um Zions Willen schweige ich nicht und um Jerusalems Willen lasse ich nicht ab. bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine Fackel brennt. Jesaja sagt, um Zions Willen schweigt er nicht. Er hört nicht auf. Tag und Nacht schreit er. Um Jerusalems Willen lässt er nicht ab, bis die Gerechtigkeit Gottes hervorbricht. Bis seine Gerechtigkeit offenbar wird. Die Ekklesia soll seine Gerechtigkeit offenbaren. Und bis sein Glanz wie ein Heil, wie eine Fackel brennt. Und dann Vers 6, O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt. Gönnt euch keine Ruhe. Das ist nicht, ich habe mal gebetet, ich habe auch mal angerufen, dass die für mich beten und es ist nichts passiert. Nee, so wird auch nichts passieren. Die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe, gönnt ihm keine Ruhe, bis er uns wiederhergestellt hat. Bis er das, was das Wort sagt, bis es sich erfüllt, gönnt ihm keine Ruhe, gönnt ihm keine Ruhe. Macht Krach, bis er sagt, ich verschaffe dir Recht. Und dann kommt es schnell, wenn wir diesen Glauben haben, wenn wir uns so festbeißen. Dann kommt es schnell. Dann werden wir erleben, wie noch dieses Jahr uns hier Recht verschafft wird. Wo diese Gemeinde die gesündeste Gemeinde wird. Wo wir so ausstrahlen, dass wir ansteckend sind mit Gesundheit. Und wo wir hingehen, da werden die Dämonen quieken. Weil Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, steht auf. Lichtglanz kommt hervor. Das Heil wie eine Fackel brennt. Das Heil, er ist der Heiland, er ist das Heil in uns und es brennt wie eine Fackel. Wow, Halleluja. Und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Ruhm auf Erden setzt. Und lasst ihm keine Ruhe, bis er die Jesusgemeinde wieder zum Lobpreis auf Erden macht. Denn das ist das Mandat der Jesusgemeinde. Bis diese Gemeinde wieder zum Lobpreis auf Erden wird. Wir haben 10 CDs gemacht. Eigentlich wollte ich 12, weil das ist so mehr die Vollzahl. Aber ist auch schon eine Vollkommenheit. Aber so, ne? Ich wollte eigentlich noch mehr CDs machen. Aber das stoppte bei 10. Und diese 10 CDs, die werden nicht nur in Deutschland abgespielt, sondern dieser Lobpreis, der ging bis nach Malaysia, bis nach Indien, bis nach Amerika, bis nach England. Da wurden unsere CDs gespielt. Und sie haben unsere Lieder auf Englisch, auf Hindi, auf Tamil und übersetzt. Ja? Und da kam ein Prophet in den 90er Jahren, der das prophezeit hat. Ihr werdet Lobpreis hervorbringen und es wird nicht nur Geräusche sein, sondern meine Salbung. Und wenn ihr Lieder geschrieben habt, dann legt ihr die Lieder ab und dann kommen neue Lieder und dann wird eine neue CD aufgenommen, bis wir 10 voll hatten. Ja. Dieser Prophet, den gibt es nicht mehr, der ist geimpft, der ist weg. Aber wir sind noch da, Halleluja. Wir sind noch da, Halleluja. Und sein Wort hat sich erfüllt, weil es nicht der Prophet war, sondern Christus in diesem Prophet hat dieses Wort gesandt. Und dieses Wort habe ich ernst genommen. Dieses Wort habe ich ernst genommen. Und habe dieses Wort ihm ganz oft hochgehalten, habe gesagt, Herr, ich gönne dir keine Ruhe. Und jetzt, wo wieder alles am Boden liegt, fange ich wieder an und sage, ich will, dass diese Gemeinde wieder zum Lobpreis auf Erden wird. Wir sind noch hier, hallo. Wenn du uns weggenommen hast, ist okay, aber wir sind noch hier und solange ich hier bin, will ich zum Lobpreis auf Erden werden. Und ich will ihm keine Ruhe gönnen, bis er uns zum Lobpreis auf Erden macht. Ich denke, wir sollen lernen, festzuhalten. Da müssen wir aber wissen, was sagt sein Wort. Die Wächter auf der Mauer müssen wissen, was sein Wort sagt. Ja? wenn wir ihn erinnern sollen, müssen wir ja wissen, woran sollen wir ihn denn erinnern. Also müssen wir das Wort kennen. Das Wort ist die Grundlage für alles. Das Wort ist ganz wichtig, das ist die Grundlage und das ist die Voraussetzung. Wir sollen ihn nicht an irgendwas erinnern, was uns durch den Kopf kommt, sondern was sein Wort sagt. Das Wort ist die Grundlage. Und sein Wort hat gesagt, wir sollen Lobpreiser sein. Und dass Gott eine Sehnsucht hat. Jesus spricht mit der Frau am samaritischen Brunnen. Und sie kommen ganz schnell auf Anbetung, nachdem sie sich so ein bisschen bekehrt hat. Und dann sagt er, dass Gott Sehnsucht hat nach wahrem Lobpreis, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Die ihn anbeten, das ist egal, auf welchem Berg du anbetest, hat Jesus dann so ungefähr gesagt, sondern dieser Lobpreis, der kommt aus dem Inneren. Und das ist das wahre Zion, da kommt der wahre Lobpreis hervor. Und dieser Lobpreis setzt etwas frei auf dieser Erde. Und dieser Lobpreis setzt etwas frei in dir und ist Heilung für deinen ganzen Leib. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich hab alles in dir gemacht. Ich bin der Herr, dein Erlöser. Ich bin der Herr, der dich heilt. Vertraue meinem Wort, glaube meinem Wort, steh auf meinem Wort, ruf mich an. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Vertraue meinem Wort, ich bin da. Das ist Anbetung. Das ist die Hütte Davids. Da wird prophetisch gesungen und er legt es aus und du verstehst es. Das ist, was Gott wieder freisetzen möchte. Und wo nur der Anfang auf den CDs war, da war nur der Anfang von Tehila. Aber er bringt uns jetzt in wahres Tehila. Und da werden Menschen gesund, während wir ihn anbeten. Die kommen hier rein und wir brauchen nicht stundenlang Austreibung, sondern die werden einfach frei, weil wir ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Das ist, wonach er sich sehnt. Das ist, wo er uns hinbringen möchte. Das ist, was wahre Anbetung ist. Halleluja. So, dann können wir lesen, die Geschichte von Jakob. Jakob, der Betrüger, der schon die Verse von Esau gehalten hat, weil er als erstes raus wollte. Und es war seine Verheißung. Es war von Gott angeordnet, dass er der Erbe ist. Da denkst du manchmal komisch alles, oder? So, und dann wird er Betrüger genannt. Er betrügt dann seinen Bruder, er betrügt seinen Vater, weil er das Erstgeburtsrecht haben will. Ja? Und dennoch war das von Gott angeordnet. Und Rebekka hat das gehört. Er wird herrschen. Er ist der Auserwählte, Jakob, nicht Esau. Jakob ist der Auserwählte. Und da war ein Kampf schon im Bauch. Da war ein Kampf, um diesen Erstgeborenen nicht hervorzubringen, um diesen Kämpfer nicht hervorzubringen. Da war ein Kampf schon im Bauch und Herr Rebekka sagt, warum ist da so ein Kampf in mir? Zwei Nationen kämpfen. Aber Jakob kommt hervor, Jakob wird zu einem Mann Gottes und hört, was Rebekka sagt. Halleluja. Und er macht, was Rebekka sagt und holt sich dieses Erstgeburtsrecht von Isaak und wird dann Betrüger genannt, obwohl das von Gott war. Wieder so ein Paradox, oder? Wieder so ein Paradox. Obwohl das von Gott war. Und Gott lehrt diesen kleinen Jakob schon im Bauch zu kämpfen. Weil er ist der Krieger Gottes. Dieser Jakob ist auserwählt von Anfang an. Er ist der Auserwählte, der Israel heißen soll. Und nun geht er da außer Landes in seine Verwandtschaft zurück, wo sie eigentlich gar nicht hin sollten. Aber nun holt er sich da Rahel und Lea und kriegt 12 Kinder. Und als er dann gesegnet ist, geht er zurück und hat diesen im Kopf, wenn ich jetzt wieder nach Kanaan gehe, Esau bringt mich um. Da war dieses Menschliche auch, ja? Da war dieses Menschliche, er wusste, er ist von Gott gesalbt, er ist von Gott gesegnet, aber da war auch dieses Menschliche. Und er schickt so seine ganze Familie schon voran und er hat einen Kampf am Jabbok. Und dieser Kampf, der steht in 1. Mose 32. Und er kämpft. Vers 25. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und das ist mein Schrei im Moment. Ich bin wie Jakob und ich sage, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Segne die Jesusgemeinde wieder mit Lobpreis, mit Anbetung. Segne die Jesusgemeinde mit Heilungen, Zeichen und Wunder und mächtigen Taten. Ich lasse dich nicht. Dieses Jahr will ich deinen Segen sehen. Ich beiß mich total fest. Ich ringe mit Gott und ich sage, ich lasse dich nicht. Ich will diese Geburt hervorbringen. Ich will Zeichen und Wunder sehen. Ich bin nicht zufrieden, was wir haben. Ich bin nicht zufrieden, was wir gesehen haben. Das ist zu wenig. Da ist mehr. Und ich will mehr. Ich gebe mich nicht zufrieden, was ich habe. Ich habe eine Menge erlebt, aber es ist nicht genug. Da ist viel mehr. Er hat mir Visionen schon gegeben, da war ich ein kleines Kind. Und davon hat sich ein Teil erfüllt, aber noch nicht alles. Und ich liege da und ich schreie. Und ich schreie fast täglich, verschaffe mir Recht. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest die Jesusgemeinde. Es sei denn, die Ernte kommt. Ich will nicht mehr Trockenheit. Ich will nicht mehr ein paar Tröpfchen. Ich will nicht mehr eine leere Gemeinde. Ich will Ernte. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Das sagt hier Jakob. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortet, Jakob, der Betrüger. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Wow. Israel heißt Gottesstreiter. Und wir wollen Gottesstreiter werden. Herr, wir wollen mit dir ringen und im Ringkampf fliegen gegen die Mächte der Finsternis. Wir wollen mit dir zusammen. Wir wollen mit dir zusammen den Sieg erringen. Und wir lassen dich nicht, es sei denn, du segnest uns. Dieses Jahr 2026 wird ein Jahr des Sieges, wird ein Jahr der Ernte, wird ein Jahr der Fülle des Segens Gottes für die Jesusgemeinde. Und nichts und niemand wird es verhindern können. Im Namen Jesu befehle ich das. Dies wird ein Jahr, wo es nicht tröpfchenweise kommt, sondern wo es brachial. Denn du wirst es zum Durchbruch bringen, Herr. Du wirst uns zum Durchbruch bringen, Herr. Ha, Geburtswehen hatten wir das ganze letzte Jahr. Aber jetzt lass uns hervorgebären die Ernte, den Segen. Zeichen und Wunder und mächtige Taten. Lass uns hervorgebären, was du für diese Gemeinde geplant und gedacht hast. Wir lassen dich nicht, es sei denn, du segnest uns. Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Mit wem hat er gekämpft? Mit Gott. Und er sagt, du hast gewonnen. Und du hast gewonnen. Er möchte, dass wir zu Kriegern werden. Keine Schlappis. Wir sollen anfangen zu kämpfen. Denn er hat uns alles gegeben, was zum Leben, was zum göttlichen Wandel benötigt. Er hat uns Kriegswaffen geschenkt. Und eine Kriegswaffe ist Tela. Und wir sollen singen gegen die Mächte der Finsternis. Wir sollen noch nicht mal unbedingt immer schreien und brüllen, sondern wir sollen es lernen, das Tehillah hervorzubringen. So dass Heilungen und Zeichen und Wunder einfach anfangen zu geschehen. Er lehrt uns hineinzukommen in die Geistlichkeit, raus aus dem Fleisch, hinein in den Geist. Und dann ist es, was auch Psalm 26 sagt, dass wir in der Wahrheit stehen. Nicht mehr den Lügen glauben, keine Lügen mehr bekennen, sondern wir stehen in der Wahrheit. Wir haben den Gürtel der Wahrheit umgelegt. Wir stehen in der Wahrheit Gottes. Halleluja. Psalm 40, lass uns mal eben aufschlagen. Das ist ein wunderbarer Psalm, der dazu passt. Psalm 40, Vers 1. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinen Mund. Ein Lob für unseren Gott. Tehillah. Er gab mir ein neues Lied, das ist Tehillah. Beharrlich, ausharren. Jesus hat dieses Gleichnis gegeben von der bittenden Witwe, was Ausharren bedeutet, was Beharrlichkeit, was es bedeutet, nicht aufzugeben im Gebet, bis man es hat. Nicht loszulassen. Puh, da kommt es um die Ecke. Ah, jetzt nehme ich doch irgendwie eine Tablette. Und dann ist wieder alles vorbei. Ich weiß, wovon ich rede. Wir sind in einen entsetzlichen Kampf reingeschmissen worden. So ohne, dass wir das wollten. Weil wir nicht mehr richtig gelehrt waren von Kindheit an. Weil wir nicht die richtigen Lehre bekommen haben. Weil der Glaube verwässert war. Weil wir immer mehr abgerutscht sind von der Wahrheit. Und immer mehr zu Lügen hingeneigt wurden. Dem Arzt wurden wir von Kindheit an vorgestellt. Und haben die Quelle des Lebens verlassen. Und jetzt ist es so schwer, da wieder zurückzukommen zur Quelle des Lebens, zum Ursprung. Es ist so schwer, nur dem zu glauben, was das Wort sagt. Aber ich habe gesagt, Herr, hilf mir. Ich will mich festbeißen. Ich bin müde. Ich will keine Pharmazie, keine Zauberei mehr. Ich will keinen Arzt mehr. Ich bin müde. Ich will nicht mehr irgendein Fake. Ich will die Wahrheit. Ich will das Echte. Ich will das Wahrhaftige. Ich will lernen, mich festzubeißen an deinem Wort. Festzubeißen an deinem Wort. Beharrlich, sagt der Psalmist, beharrlich habe ich auf dein Wort geharrt. habe ich auf den Herrn geharrt. Da neigte er sich zu mir und erhörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm, stellte meine Füße auf einen Fels und dieser Fels heißt Jesus. Er ist der Heiler. Er ist der Erlöser. Er ist der Versorger. Wenn du nicht mehr kaufen noch verkaufen kannst, er versorgt dich. Der Fels heißt Jesus. Er stellte mich auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinen Mund. Ein Lob für meinen Gott. Das werden viele Seelen und sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen. Wohl dem, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt und sich nicht auf den Aufgeblasenen wendet und zu den abtrünnigen Lügnern. Herr, mein Gott, zahlreich sind die Wunder, die du getan hast und deine Pläne, die du für mich gemacht hast. Dir ist nichts gleich. Wir gehen durch Prüfungen und das steht in 26 auch. Prüfe mich nach Herzen und Nieren und prüfe, ja, das sind Prüfungen. Und dieser Körper, der wird geprüft, ob wir ihn wirklich als Arzt erkennen oder ob wir irgendwo anders noch hinlaufen. Und der Teufel, der hat eine Menge Ideen. Er kommt immer mit Angst. Und wenn dann Blutungen irgendwo sind, dann kriegst du Angst. Und dann ist es das Letzte, dass du denkst, ja, ich lege mich jetzt auf den Boden und schreie so laut, bis Jesus kommt. Ja, solche. Ich bin durch viele Dinge durchgegangen. Ich weiß, wovon ich rede. So, und eines Tages hat mein Arzt gesagt, da war ich noch bei Ärzten, mein Frauenarzt, die Blutungen hörten und hörten nicht auf. Und dann sagte er, ja, Frau Koch, Sie müssen operiert werden. Das sind Myome und die müssen wir alle auskratzen. Und das sind Zysten. Und ich sage zu meinem Arzt, ich gehe nicht ins Krankenhaus. Zysten kommen, Zysten gehen. Und er sagt, wie bitte, Frau Koch? Das sind aber auch Myome. Und dann hat er mir das Bild mitgegeben. So, ja. Und ich sage, ich fliege jetzt zu meiner Tochter nach Amerika. Und er sagte, ja, wenn Sie dann da heile ankommen und dann, wenn Sie dann ins Krankenhaus müssen, hier ist das Röntgenbild, damit Sie wissen, was Sie tun müssen. Ich sage, Zysten kommen, Zysten gehen, ich bete. Und wenn ich wiederkomme, bin ich geheilt. So, und dann bin ich nach Amerika geflogen. Hab dieses blöde Bild dann mitgenommen, hab nicht daran geglaubt, dass ich das jemals brauche. Und komme in den Gottesdienst von Richard Gosowski. Und da war Lobpreis und da war ein herrlicher Lobpreis und da waren Heilungen in diesem Lobpreis. Und dann spricht der Lobpreisleiter, hier ist eine Frau, die hat mit Myomen zu tun, die hat mit Blutungen zu tun und das will nicht aufhören. Aber ich habe dich geheilt. Und ich sage, Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Und ich komme nach Hause und gehe zu meinem Arzt, um das zu bestätigen. Und er guckt und guckt, ja, das ist ja seltsam. Ah, sag, finden Sie nichts? Und dann sagt er, ja, das ist seltsam. Ich sage, nee, das ist nicht seltsam. Ich habe gesagt, ich bete. Habe ich Ihnen schon oft gesagt, ich bete. Zysten kommen, Zysten gehen. Und ich sage, und Sie hätten mir nicht nur die Eierstöcke da was rausgenommen, Sie hätten mir die Gebärmutter rausgenommen. Ja, das stimmt. Ich sage, das ist ein Raub. Und dann sagte er zu mir, ja, Frau Koch, jetzt werde ich Sie wahrscheinlich nie wiedersehen. Ich sage, nee, ich bin ja geheilt. Ne? Und das sagte, finde ich aber schade. Ich sage, Sie können zur Jesusgemeinde kommen, da können Sie mich sehen. Er ist nie gekommen, leider. Ja? Aber ich bin nie wieder da gewesen. Das ist über 20 Jahre jetzt her. Ja. So, und das ist, was er mich gelehrt hat. Ich sage, ich rede nicht von irgendwelchen Dingen, die ich mal gehört habe, sondern ich bin da durchgegangen. Und eines Tages hatte ich Schmerzen im Bauch, das habe ich schon öfters mal erzählt, da hatte ich Schmerzen im Bauch und ich wusste nicht, was das ist und ich dachte, es könnte die Galle sein. Und ich habe geschrien und ich war im Bad. Und Bernd kam nach Hause und kam und sagt, was ist los? Und er legt mir die Hände auf und sagt, sei geheilt, ein Schmerz, du gehst raus. Und der Schmerz war weg, Halleluja. Und dann am nächsten Tag mache ich so FaceTime mit Mira und die sieht mich dann. und sagt, Mama, du hast so gelbe Augen, Mama, du hast so eine gelbe Haut, du musst zum Arzt, was ist los? Ich sage, weiß ich nicht, ich hatte vielleicht irgendwas mit der Galle, aber ich bin geheilt. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen, Papa hat gebetet, ich bin geheilt. Nee, nee, nee. Und hinten mein Schwiegersohn Daniel McLaughlin, der Chirurg. Deine Mama muss unbedingt dahin, sonst, die stirbt sonst. Und er schickt mich dann auch dahin. Und dann habe ich Blut abnehmen lassen und am Montag, es war Freitag, und am Montag ruft der Arzt an, Frau Koch, Sie packen jetzt sofort Ihr Köfferchen, Sie müssen sofort in die Klinik, da ist was mit Ihrer Bauchspeicheldrüse, das geht um Leben und Tod. Und ich bin zu meinem Schlafzimmertür gegangen, habe gegen die Pfosten gehauen, habe gesagt, das ist nicht recht! Ich stehe auf deinem Wort, oh Gott. Das ist nicht recht. Bernd hat gebetet. Ich bin geheilt. Und ich werde nicht operiert. Da wird nichts zu finden sein im Namen Jesu. Sonst ist das ist nicht recht. Ich fahre mit meinem Köfferchen zum Arzt und er sagt, naja, ich habe hier ein Ultraschallgerät. Ich gucke schon mal nach. Und er konnte nichts finden. Guckte und guckte, aber sie gehen trotzdem ins Krankenhaus, sagte er. Sie gehen trotzdem ins Krankenhaus, weil dieser Befund, da ist was. Ja, und da sagte er, es kann natürlich auch sein, dass sie eine Gallensteine haben und die haben sich aufgelöst. Hier fliegen ganz viele kleine Gallensteine, ja, so Brösel. Ich sage, da brauche ich nicht ins Krankenhaus. Doch, sie fahren. Und dann komme ich zum Krankenhaus und da steht, es war noch Bückeburg. Meine Hilfe steht bei dem Herrn, das steht groß über dem Krankenhaus über. Meine Hilfe steht bei dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich sage, ja, so ist das, Herr. Und ich habe dann da nur Zeugnis gegeben, die haben mich auf den Kopf gestellt. Nach 3 Tagen war ich wieder draußen. Also ich habe da ein bisschen fasten müssen und ne, Halleluja. Aber sonst, die haben nichts gefunden. Und das ist, was ich lernen möchte. Sein Wort ist die Wahrheit. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Wir müssen lernen, dass sein Wort die Wahrheit ist. Und dass sein Wort nicht lügt. Und unser Gott ist kein Mensch, dass er lügt. Er hält, was er verspricht. Wir müssen lernen, dass wir ihm glauben und nicht Menschen glauben. Dann gab es noch so einen, der hieß Elia. Und Elia auf dem Berg Karmel, da hat er gebetet. Der hat erstmal gebetet, dass kein Regen kommt. Und 1. Könige 18. Er hat erstmal gebetet, dass kein Regen kommt. Und dann, nach 3,5 Jahren, hat er für Regen gebetet. Er hat da oben eine große Show gemacht auf dem Karmel und hat gezeigt, wer Gott ist. Er hat gezeigt, wer Gott ist. Ja, nachdem dann das Feuer vom Himmel gekommen ist, nachdem das Feuer sogar die Steine aufgefressen hat und er die Baalspriester geköpft hat, dann hat er um Regen gebetet. Und in 1. Könige 18, Vers 42, da lesen wir, und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie und er sprach zu seinem Burschen, geh doch hinauf und schaue zum Meer. Das nennt man Geburtswehengebete. Das ist ein Geburtswehengebet, was hier in der Bibel steht, was Elia da gemacht hat. Geburtswehengebet. Der hat nicht gesagt, Regen, komm. Der hat da ein Geburtswehe erlebt. Und das hat er nicht nur einmal und er hat dann immer wieder geschickt. Und das musste er 7-mal. Da ging er hinauf und schaute hin und sprach, es ist nichts da. Er sprach, geh wieder hin. So geschah es 7-mal. Und beim 7. Mal sprach er, siehe, es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer auf, wie die Hand eines Mannes. Da sprach er, geh hinauf und sage zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit du dich der Regen nicht zurückhält. So, dann kam Regen. Was uns Gott hier sagt, ist, wir sollen lernen, ein ausharrendes Gebet, ein Geburtswehengebet. Wir sollen nicht nur plappern wie die Heiden und irgendwas sagen, was uns durch den Kopf kommt, sondern wir müssen sagen, was Gott sagt. Der Prophet sagt, was Gott sagt. Und deshalb bete das Wort Gottes aus und nicht irgendetwas. Bete das Wort Gottes aus. Und in Jakobus, da wird das nochmal aufgegriffen und da wird er ja hingestellt als einer, der es gelernt hat, ausharren zu beten, Elia. Elia, Jakobus 5, Vers 17, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und betete inständig, inbrünstig. Man konnte das kaum übersetzen. Er war im Geburtswehengebet. Dass es nicht regnen solle und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte Frucht hervor. Und Gott möchte uns jetzt lernen, so ein ausharrendes Gebet, so ein Gebet wie Elia, hineinzukommen in Geburtswehengebete. Und in Jakobus 1, da steht vom Ausharren. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, der bitte. So, und er bitte, Vers 6 steht, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Und wenn ich nicht empfangen habe, dann weiß ich und ich sehe das im Geist, dass ich wieder hin und her geworfen war. Mal habe ich geglaubt, dann habe ich wieder losgelassen. Da habe ich wieder geglaubt, dann habe ich gesagt, was die Symptome sagen. Dann habe ich wieder geglaubt und gesagt, was Gott sagt und dann sage ich, was die Symptome sagen. Und ich rufe an und quake noch anderen ins Ohr, was der Teufel gerade macht. Und dann sagt Gott, so einer meine nicht, dass er irgendwas empfange. Und da musste ich lernen, Hals, Maul, Korabaharaganda. Stell einen Wächter an meinen Mund, oh Gott, stell einen Wächter an meinen Mund. Ich will sagen, was du sagst und nicht, was der Satan gerade macht. Ich will sagen, was du sagst. Ich will bekennen, was dein Wort sagt. Ich will keine Meereswoge sein. Hin und her, hin, mal glauben, mal nicht, mal glauben, mal Mist. Ich will glauben. Ich stehe auf dem Wort Gottes und ich halte fest, was Gott sagt. Nicht mehr hin und her getrieben von jedem Wind. Und 1 Vers 8 steht, ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen Wegen, ein solcher Mensch, der hin und her geworfen ist, Vers 7, denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Und da müssen wir raus. Der Leib Christi ist unbeständig. Er ist nicht in den Wegen Gottes. Und klage nicht Gott an, dass du noch nicht geheilt bist. Das ist dein Unbestand. Du bist unbeständig. Du machst mal hin und mal her. Du glaubst mal dem Teufel und glaubst mal Gott. Du redest mal Mist und mal Gott, was Gott sagt. Und er möchte uns dahin bringen, dass nur noch das Wort Gottes aus unserem Mund kommt. Geläutert. Deshalb steht für dieses Jahr, er prüft Herzen und Nieren, er prüft alles. Aber wir sollen nicht der Lüge glauben, sondern der Wahrheit. Wir stehen auf dem Wort, wir sagen die Wahrheit und nichts anderes als die Wahrheit. Und wenn es hier quietscht und autscht und was nicht alles, Herr, Setze dein Lied frei in uns, dass wir zu solchen Zeiten dich anbeten, dass wir lernen, wahre Anbetung. Setze es frei, oh Gott. Halleluja. Hebräer 11, Vers 34, da steht, also dieses ganze Hebräer 11 steht ja von den Glaubenshelden. Und 34 steht, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht und der Schärfe des Schwertes sind sie entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Feinde in die Flucht geschlagen. Dazu will uns Gott machen. Er möchte, dass wir die Heere des Feindes in die Flucht schlagen. Aus Schwachheit, aus Krankheit, keine Symptome mehr bekennen, keine Symptome mehr nachgeben. Aus Schwachheit in Kraft gekommen. Sie sind stark geworden im Kampf. Und haben fremde Heere, Krankheitsmächte, Bakterien, Viren, Feuer drauf, ausgelöscht. Skobora sekaha. Ausgelöscht. Skobondara sengaraha. Nichts mehr zulassen, was der Teufel macht. Nichts mehr zulassen, was der Teufel da ersinnt. Wir sind geheilt durch Jesu Blut und Wunden. Wisst ihr, da ist so eine, wir haben in den 70er Jahren einen Mann kennengelernt, der hieß Jeon Yong-gi. Und der war einer aus Seoul, aus Südkorea, ein ganz armer Mann. Und er musste für Stuhl, für Bett und für alles beten. Aber er hat gelernt, auf den Knien alles zu erbitten. Dann hat er gelernt, für ein Fahrrad zu beten. Und dann hat Gott, er hörte immer mehr die Stimme Gottes, weil er gelernt hat, auf den Knien zu sein. Und er hörte, wie Gott sagte, beschreib mir mal dein Fahrrad. Du sagst nur, du willst ein Fahrrad haben. Beschreib mir mal ganz genau, wie dein Fahrrad aussieht. Und nachdem er das gemacht hat, hat er das Fahrrad bekommen. Und es hat bei ihm dann Glauben geweckt. Und dieser Yong-gi Cho, der kam in den 80ern nach Deutschland und wollte uns Glauben und Gebet lehren. Die Deutschen haben wenig verstanden. Die Pastoren sind dann dahin und wollten das haben, was er hat, weil seine Gemeinde wuchs und wuchs und wuchs. Er hatte in den 90ern 1 Million Mitglieder. Er hatte die größte Gemeinde auf der ganzen Welt. Und der hatte die Ideen mit Hauskreisen, mit Hauskirchen, weil er die sonst nicht jüngern konnte. So, und dann sind unsere Pastoren aus Europa dahin gefahren. Und wir hatten einen, den kannte ich, den habe ich wieder getroffen, nachdem er bei Yong-gi Cho war. Und er sagte, ja, Yong-gi Cho hat mich als erstes auf einen Berg geschickt. Und ich wusste nicht, auf was ich auf den Berg sollte. Aber das war der Berg der Dämonen. Und da musste ich kämpfen. Da musste ich kämpfen gegen die Dämonen. Und dann sagte er, als ich dann zurückkam, hat er gesagt, hast du jetzt Sieg gehabt? Und er sagte, ja. Gut, dann kannst du jetzt auf den Segensberg gehen, meinte er. Dann kannst du dir jetzt den Segen abholen. Und da sagte mir dieser Pastor, wir Deutsche, wir Europäer, wir wollen immer ein Rezeptbuch haben. Und wir wollen, was macht man, damit man diesen großen Segen bekommt? Und Yong-gi Cho schickt dann zuerst mal zu den Dämonen, wo du lernst zu kämpfen gegen Mächte der Finsternis. Und wenn du das gelernt hast, die meisten haben das überhaupt nicht geschnallt und die haben das nicht gekonnt, die sind dann wieder so abgeflogen. Aber den ich da getroffen habe, der hat es wenigstens bis zum nächsten Berg geschafft. Halleluja. Aber er hat nicht die Salbung bekommen, die Yong-gi Cho hatte. Weil man kann das nicht einfach vermitteln, versteht ihr? Man wächst da hinein. Und Yong-gi Cho, das hat, für mich war das größte Vorbild schon damals in den 70er, 80er. Der hat um Fahrrad gebetet und er hat später, der musste immer Panzerwagen kommen, um die Gelder abzuholen, wenn er Gottesdienst hatte. Versteht ihr? Er hatte die größte Gemeinde auf der ganzen Erde. Und er hat dann ganz, ganz viele gesegnet und hat ganz vielen, er hat super Bücher geschrieben, Yong-gi Cho. So, aber das ist kein Rezeptbuch, sondern wir gehen durch Tiefen hindurch. Yong-gi Cho musste es von der Pike auf lehren. Und da konnten keine Pastoren kommen, einfach mal, sei gesegnet, fahr nach Hause und du hast die Salbung. ist nicht so, sondern von der Pike auf lerne gegen Dämonen zu kämpfen und dann wirst du in den Segen kommen. Lerne zu sagen, was Gott sagt und du wirst lernen, in Gottes Weisheit und Kraft zu stehen. Amen und Amen. Danke, Vater, in Jesu Namen, dass du uns hineinführst in Wahrheit. Deine Wahrheit macht frei. Danke, dass wir dieses Jahr ein siegreiches Jahr haben. Dass wir es lernen zu sagen, was du sagst. Stell einen Wächter an unser Mund, oh Gott. Lass uns sagen, was du sagst und nichts anderes mehr. Lass uns in deinem Wort sein, in deinem Wort zu Hause sein. Deine Wahrheit soll hier verkündet werden und nichts anderes. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen.